Herzlich willkommen bei Zu Gast bei Grimm, die Show. Ja, heute die 16. Episode von meinem Podcast. Und die Episode ist die erste Episode, die in der Landeshauptstadt München produziert worden ist. Seid gespannt, noch ein Intro, geht's los. So, ja, also es habt ihr schon richtig gehört, die erste Episode aus der Landeshauptstadt München. Ja, ich bin ausgezogen von daheim in ganz was Kleines, in so einem Jugendwohnheim. Und ja, da habe ich so ein kleines Zimmer und echt voll cool. Vielleicht jetzt einen Kühlschranklaffer, weil irgendwo brauche ich auch was zum Kühlen. Hubschrauber fliegen vorbei, also München lebt, also ist ganz was anderes wie auf dem Land. Auf dem Land ist gefühlt immer so, okay, cool, wenn in der Nacht so zwei, drei Autos vorbeifahren, dann ist schon laut oder dann ist schon viel los. München ist so, okay, cool, schauen wir mal, wie viele Feuerwehrlöschzüge das Heiso vorbeifahren mit Tatütata. Also München ist was los, aber es ist halt auch voll cool, also ich bin da relativ zentral. Und da bist du dann gleich beim Einkaufen, gleich in der Arbeit, Freizeitaktivitäten. Aber du hast ja dafür keine Berge und kein Land. Also das vermisse ich schon sehr. Aber so hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Zur heutigen Episode. Ich habe mich für diese Episode mit Daniel Messner getroffen. Und der ist Doktor in der Geschichte. Mega cool. Weil hier in meinem Podcast habe ich immer Persönlichkeiten, die eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen haben. Der eine so, der andere so, jeder auf seine Art und Weise. Und das finde ich auch eine der spannenden Sachen in diesem Podcast, dass einfach so viele Menschen da sind und es ist einfach nicht immer dasselbe, sondern jeder Mensch erzählt einfach ein bisschen was anderes über sein Thema, über das, wo er reden mag. Und das finde ich einfach so cool. So wie der Daniel, eben weil er Geschichte studiert hat, der hat ja ein Wissen benannt, ist echt cool. Und dann sind wir von der Fastenzeit mit Wien, München, ein bisschen Hamburg bis hin zur Einbauküche gegangen. Also was das mit Geschichte zum Dort, das erfahrt ihr jetzt dann in unserem Gespräch. Also hört einfach mal rein und dann lasst euch einfach mal von den coolen Geschichten berieseln, die da der Daniel und ich euch so verzeihen. Also viel Spaß beim Zuhören. So, also herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich hoffe, bei dir passt alles.
Ja, alles gut.
Ich habe gehört, du sitzt auch gerade in Hamburg. Das Wetter ist so wie bei uns, habe ich gehört, oder?
Wie ist es denn bei euch?
Ja, also bei uns ist so 0 Grad, ein bisschen Schnee liegt. Ja, also nee, so meine Jahreszeit. Ich bin nicht so der Wintermensch.
Ja, also ja auch. Es ist kalt, aber jetzt nicht unangenehm.
Ja, dann die Schatten, das hört sich ja schon mal ganz gut. Und jetzt so passend zur Fastenzeit, würde ich dich da gleich mal fragen, bist du so ein typischer Fastenzeitmensch? Also verzichtest du dann da auf etwas oder sagst du so, nö, das mache ich eigentlich so gar nicht mit?
Eigentlich gar nicht. Nee, mit Fastenzeit habe ich eigentlich nichts am Hut.
Noch nie ausprobiert?
Nee. Aber sag mal, machst du generell jetzt gerade auch was mit Fasten? Also fastest du gerade?
Also bei mir persönlich, also ich halte da jetzt nicht so viel davor. Und wie gesagt, als kleines Kind habe ich da halt immer was gemacht und das finde ich auch ganz cool. Und ich finde das so rein von der Vorstellung her mal ganz gut, dass man sagt, okay gut, man verzichtet jetzt auf was, dass man da dann einfach das, was man hat, besser wertschätzt. Also das finde ich schon ganz gut. Wie ist es bei dir
so? Ja, was ist das? Den Gedanken finde ich auch okay, aber das halt zu verbinden mit, keine Ahnung, irgendeiner kirchlichen Tradition, das ist mir halt so ein bisschen fremd. Also das wäre jetzt nichts, wo ich, wo ich da mitmachen würde. Also klar gibt es immer mal wieder so Termine, wo man sich Dinge vornimmt. Also so ja, Klassiker ist ja auch so, dass man sich zum Neujahr genau irgendwelche Vorsätze macht. Also das finde ich schon, das hat, finde ich, schon einen gewissen Reiz, oder das verstehe ich schon, dass man gewisse Termine braucht, um sowas zu starten, und dass man auch so einen fixen Endpunkt hat schon. Also dass man beim Fasten ja auch schon weiß, wann es wieder aufhört und so. Dass man da einen Termin hat, wo man sich dann schon darauf konzentrieren kann, sich darauf freuen kann und so. Aber für mich selber hat es jetzt einfach noch keine Bedeutung gehabt.
Und da passend zum neuen Jahr, dann auch natürlich gleich die Frage, muss ich fast geben, hast du Vorsätze gehabt?
Ja, tatsächlich. Also da habe ich jetzt dieses Jahr schon ein paar Vorsätze gehabt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht wirklich umgesetzt. Also ich, es gibt so einen Podcast, der heißt Drei Schweinehunde.
Mhm, kenne jetzt nicht einmal.
Und der hat vor ein paar Monaten begonnen, und da geht es darum, dass Leute sich von einem trainieren lassen, einen Halbmarathon zu laufen. Also die wollen in 2 Jahren einen Halbmarathon laufen, sind aber komplette Laufanfänger. Und das dachte ich, das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, da mitzumachen, und habe mir halt Laufschuhe gekauft, habe mir jetzt auch so ein Fitness-Tracker gekauft und so, habe also wirklich alles vorbereitet, aber ich bin halt noch kein einziges Mal laufen gewesen seit 2 Monaten. Aber ich habe zumindest das ganze Equipment zu Hause.
Ja, das ist ja auch schon mal was. Also der erste Anreiz war ja schon mal da. Das ist ja schon mal der erste gute Schritt, wie man so sagt.
Tja, nur das Entscheidende fehlt halt noch.
Ja, genau, die Umsetzung. Ja, also ich habe früher auch immer so gute Vorsätze gehabt fürs neue Jahr. Aber mittlerweile bin ich da, so wie du bei der Fastenzeit jetzt zum Beispiel, bin ich mittlerweile total weg davon. Also ich halte da nicht viel davon, weil also ein klassisches Klischee ist ja, oder so ein klassischer Vorsatz ist ja cool, okay, hier rauchen auf. Und dementsprechend ist auch so die ganze Werbung aus oder auch im Fitnessbereich. Also da werden natürlich dann immer passend zum neuen Jahr dann dementsprechend Werbung geschaltet und natürlich versucht er, die Leute anzulocken und denen da irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da halte ich jetzt persönlich nicht so viel davon. Aber weil ich jetzt eben halt umgezogen bin nach München, hat sich das halt sehr gut angeboten, weil du dadurch halt schon irgendwie, weil ich natürlich jetzt längere Zeit in München bleib, und dadurch habe ich natürlich jetzt das ein oder andere Schnäppchen machen können, was natürlich auch total cool ist im Fitnessbereich zum Beispiel jetzt halt.
Ah, du meinst, also bist jetzt auch in einem Fitnessstudio?
Genau, also ich war halt bei mir vorher daheim in einem Fitnessstudio, und jetzt bin ich ja umgezogen, und da brauche ich natürlich auch irgendwas zum Sporteln nach der Arbeit, und das ist halt direkt bei mir einmal unter der Straße durch, und dann bin ich schon direkt da, und jetzt gibt es auch nicht mehr so die Ausrede. Das ist also ganz klassisch für Neujahrsvorsätze, dass man sagt, ja, okay, ich habe jetzt doch keine Zeit, und es ist dann irgendwie doch zu weit weg da, das Fitness, und die Ausreden gibt es jetzt bei mir zum Beispiel halt auch überhaupt nicht, weil das eben einmal unter der Straße durch ist, also näher geht's halt direkt auch nicht.
Naja, klar, aber irgendeine Ausrede wird man dann schon finden. Also ich habe echt wirklich auch häufig jetzt eigentlich wirklich keine Ausrede mehr, aber es ist dann immer so, dass ich mir denke, okay, es ist mir heute zu kalt, und dann regnet es mal, und dann, ja, keine Ahnung, dann ist man vielleicht ein bisschen krank, und dann, naja, dann ist schon wieder, sind schon wieder 2 Wochen rum.
Bist du dann eigentlich so klassisch im Fitness angemeldet, oder machst du halt dann sonst immer so ein bisschen Freiluftsport? Außer jetzt das Laufen.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich seit wahrscheinlich jetzt knapp 2 Jahren gar keinen Sport mehr gemacht. Das hat sich irgendwie, also ich bin die letzten Jahre relativ viel umgezogen und so, war viel unterwegs, und habe eigentlich vorher, als ich noch konstant in Wien war, schon auch viel gemacht, war da auch im Fitnessstudio, bin auch regelmäßig laufen gegangen. Was ich da viel gemacht habe, ist Skaten. Also ich bin leidenschaftlicher Inline-Skater.
Boah, cool. Das cool überhaupt nicht.
Das hat schon so in meiner Jugend angefangen. Wir hatten da immer so eine Gruppe, also wir waren halt so eine, keine Ahnung, so eine Gang halt, wie man das so ist als so Jugendlicher in der Schule. Und wir hatten da einige Sommer, wo wir jeden Tag eigentlich so beim Skaten waren. So die Hälfte der Gruppe waren so wirklich Skater-Skater, und die anderen waren halt Inline-Skater. Und ich war die Inline-Skater-Fraktion.
Also ganz die und, Coolen.
Ja, naja, die Coolen waren natürlich die Skater. Aber ich fand es immer praktischer eigentlich, weil mit diesem Board unter den Füßen kann man nicht viel anfangen. Ich konnte das andere wenigstens, also die Inlineskates, auch als Verkehrsmittel benutzen, was ich eigentlich mal viel cooler fand.
Ich kann mich da nur an meine Kindheitszeit zurückerinnern. Bei uns, hab den auch so ein paar Gleichaltrige gehabt, natürlich bei mir in der Nachbarschaft. Und ich habe es immer versucht, das Inlineskaten, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Das war nie so mein Freund.
Ja, aber mir macht das eigentlich ziemlich viel Spaß, weil du kannst halt von dem Bewegungsablauf, es ist so ein bisschen wirklich so, du kommst da in so einen Trance-Zustand. Also du hast immer den gleichen Bewegungsablauf und es ist eigentlich halt auch super schonend für Gelenke und alles. Und du machst halt auch wirklich Kilometer. Also du kannst dann mal, wenn du so 2-3 Stunden fährst, kannst du auch schon mal irgendwie halt 40-50 Kilometer fahren. Ja, und das macht schon Spaß.
Das wäre von mir daheim einmal ungefähr zum Chiemsee. Und das sind 2-3 Stunden, das ist echt sportlich.
Ja, cool. Was ich in Wien gemacht habe, was halt wirklich super funktioniert ist, da gibt es die Donauinsel.
Mhm, habe ich schon
und
mal
das gehört. Ist das ist so schön asphaltiert und da kannst du halt, die ist so 20 Kilometer lang und du kannst einfach einmal hin und zurück fahren, hast 40 Kilometer. Ja, das bin ich halt immer so, weiß nicht, 2-2,5 Stunden gefahren, das ist eigentlich ganz gemütlich.
Und was hat dann die eigentlich nach Wien gezogen?
Studium damals. Also ich bin in Ringsburg aufgewachsen, habe dann angefangen dort zu studieren. Und irgendwann war so klar, also man sollte vielleicht auch mal was anderes gesehen haben, außer seine Stadt, wo man aufgewachsen ist.
Was hast denn du studiert?
Geschichte, also war so das Hauptsächlichste, was da noch hängen geblieben ist. Und so drumherum habe ich noch so einige Fächer gehabt, die immer wieder mal gewechselt haben. Also Geschichte, Deutsch, Philosophie, ja.
Da Philosophie waren so ein paar stell ich mir echt krass vor. Also ich habe einen Bekannten, der ist Philosophiestudent, also ist echt heavy.
Ja, also ich glaube jetzt, dass wenn man, keine Ahnung, Physik studiert oder so, das ist, stelle ich mir jetzt deutlich schwieriger vor. Als Philosophie, also ich meine, klar, es gibt natürlich in allen Bereichen Sachen, die super komplex sind, aber bei Philosophie ist es halt so, dass es mir auch Spaß gemacht hat, mich da einzudenken und einzulesen. Und insofern fand ich das eigentlich auch immer ein schönes Studium, auch wenn es mir dann am Ende des Tages, glaube ich auch, der Herr hat mir einfach der Geschichte besser gefallen, deshalb habe ich es dann auch nie abgeschlossen. Also ich habe eigentlich nur Geschichte wirklich fertig gemacht.
Krass, und da hast dann du am Bachelor wahrscheinlich, oder?
Nee, Geschichte habe ich dann Magister gemacht, also Bachelor gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich nicht deutlich jünger schätzt, als ich tatsächlich bin, was mich natürlich ehrt, aber...
Also ich hätte jetzt irgendwie so auf Mitte 30 geschätzt.
Ja, okay, dann liegt es nicht so falsch. Aber ich habe so Anfang der 2000er eben angefangen zu studieren und da gab es noch keinen Bachelor, also das war noch das alte Magistersystem. Und ja, da habe ich Magister gemacht und dann habe ich anschließend noch Promotion dran gehängt und dann, dann war ich plötzlich Mitte 30.
Ein Doktor der Geschichte, krass.
Genau.
Das ist, glaube ich, schon cool. Wie lange warst du da dann in Wien? Also das war ja dann wahrscheinlich im Rahmen von so einem Auslandssemester, kann ich mir jetzt vorstellen. Wie viele Semester waren das da dann?
Ja, das war zunächst ein Auslandssemester, genau, so bin ich auch rübergegangen, weil zunächst mal war nur geplant, einfach mal kurz woanders hinzuschauen. Aber dann, als ich dann dort war, war klar irgendwie, dass ich nicht mehr zurückkomme, also dass ich auf jeden Fall dort bleiben will. Und dann war ich 15 Jahre in Wien.
15 Jahre? Das ist ja. Das ist ja fast so lang, wie ich jetzt alt bin. Aber jetzt,
ja.
Aber ich als Hotelmensch muss ich natürlich jetzt fragen, ob du jetzt halt eines der bekanntesten Hotels aus Wien natürlich kennst, und zwar das Imperial.
Also ich kenn's, aber ich kenn's nicht von innen.
Also da habe ich jetzt ehrlich mal total schöne Doku drüber gesehen. Das ist ja echt ein mega Hotel. Also da musst du unbedingt mal reingehen. Und das, da mal so ein bisschen die Geschichte dazu. Also das ist echt mega.
Verstehe. Naja, also wie viel muss ich da ungefähr mir leisten für so eine Nacht?
Ich denke mal so roundabout 300-500 Euro, je nachdem, was du für ein Zimmer willst. Ich glaube, nach oben sind meistens in so einem Sternesegment wenig Grenzen.
Verstehe. Hast du da Connections, also kannst du da was machen?
Leider nicht. Also ich kenne bis jetzt nur mein Hotel und so weit bin ich noch nicht gekommen. Aber ich finde das heute halt eine total spannende Welt und dann auch wie die, weil das ist ja so ein typisches Grand-Hotel, da das Imperial-Ausschuss vom Außen, also ziemlich viel Prunk, ziemlich viel Schickimicki. Das ist halt, finde ich, einfach mega geil. Und ich kenne mich zwar in Wien nicht so aus, aber da kennst du jetzt du wahrscheinlich aus. Also was macht dann für dich Wien so aus, also dass du sagst, boah, das ist echt eine schöne Stadt?
Also Wien hat wahnsinnig viel zu bieten. Also zum einen mal ist es eine wunderschöne Stadt. Also du hast einfach wahnsinnig viel schöne Gebäude. Du hast sehr prachtvolle Gebäude, ganz viele Altbauten. Also zum Wohnen ist es auch sehr schön. Also ich habe immer in super, keine Ahnung, Wohnungen gewohnt mit 4 Meter Deckenhöhe und schönen Parkettböden und so. Also da gibt es einfach wahnsinnig schöne Wohnungen, auch ist sehr schöne Bauten.
Wenn ich die da kurz unterbrechen darf, ist es in Wien auch mit diesen Bezirken, also dass du da in verschiedenen Bezirken wohnst? Oder wie genau, das da dann so gestaffelt ist?
Das ist auch sehr angenehm in Wien.
Zweiter Bezirk, irgendwie sowas.
Genau, das ist sehr angenehm in Wien, weil Wien ist super einfach aufgebaut. Also wenn man einmal diese Sachen mit den Bezirken verstanden hat und wie die so gegliedert sind, dann findet man sich in Wien super schnell zurecht. Also ich habe mich in Wien deutlich schneller zurechtgefunden als hier in Hamburg, wo ich einfach die Struktur der Stadt einfach, oder München auch. Ich habe einmal ein halbes Jahr in München gewohnt, die Struktur von München, die ist mir heute noch nicht klar.
Aber München ist eigentlich auch total interessant.
Ja, also super interessant auf jeden Fall. Aber ich kann es mal einfach nicht merken. Also wenn du mir jetzt sagst, Max Vorstadt und Sendling, dann weiß ich immer noch nicht, oben oder unten, keine Ahnung.
Okay, ja, ich muss ja das fast ein bisschen wissen. Ich arbeite da. Ja, Max Vorstadt ist ja da die Richtung, wo ich arbeite. Beziehungsweise Max Vorstadt ist ja auch einfach mega cool. Das ist ja der Königsplatz und das ist ja dann, das sind ja auch die Lehmbachgärten. Und es ist echt eine total schöne Richtung da oben.
Ja, das glaube ich. Also München hat auch, finde ich, eine sehr hohe Lebensqualität. Also da habe ich mich einmal sehr wohl gefühlt.
Und kannst du dann du eigentlich zu der Geschichte Wien ein bisschen was sagen? Weil das muss ich ausnutzen, wenn du da ein bisschen geschichtsaffin bist, dass du uns da vielleicht so ein bisschen was über Wien erzählst.
Also ja, das passt vielleicht auch zur Frage, was Wien so besonders macht, ist, Wien ist halt wirklich eine Kaiser- und Residenzstadt gewesen in der Habsburger Monarchie. Und das heißt, du hast halt auch ganz viele so Prunkbauten noch. Du hast die Hofburg, du hast den Stephansdom. Also du hast wirklich auch noch so halt eine sehr, sehr schöne und prunkvolle Stadt. Du hast die Ringstraße zum Beispiel, wo auch einfach sehr, 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 ja, prunkvolle Gebäude stehen. Also das ist halt alles sehr beeindruckend. Wenn du zum ersten Mal durch Wien fährst, dann hat man irgendwie so kriegt man den Mund halt nicht mehr zu. Und gleichzeitig merkt man aber auch, dass die Stadt halt häufig mehr oder weniger halt eine Fassade ist. Also diese Bedeutung, die Wien mal hatte, die hat es halt einfach nicht mehr, weil das Habsburger Reich halt nicht mehr existiert in der Form und Österreich halt einfach nicht mehr die Bedeutung hat, wie das Habsburger Reich mal hatte. Aber trotzdem hast du halt noch diese Stadt, die das ausstrahlt. Und das macht die Stadt halt auch so ein bisschen, weiß nicht, so leicht melancholisch, aber eben auch total beeindruckend.
Woher kommt dann da auch der Name Wien? Das ist sicherlich auch sehr spannend.
Ich bin mir nicht sicher, ob der so spannend ist. Also es gibt den Wien-Fluss. Der an der Stelle in die Donau fließt. Also ich weiß aber nicht, wie der benannt wurde. Also das kann ich gar nicht sagen.
Und wie bist du dann von Wien wieder nach Hamburg gekommen? Also ich kenne es ja von meinen Eltern, weil die waren auch schon mal in Wien und die haben ja gesagt, ja, also das ist halt echt eine mega Stadt, weil da gibt es ja dann auch ganz viel mit der Oper und auch ganz viel Theater. Natürlich dann die berühmte Sachertorte, die ist dann oder in Wien gibt. Wieso bist du nicht einfach geblieben?
Naja, also, wie soll ich sagen, das hat auch viele Gründe eigentlich. Also der wichtigste war aber dann eigentlich war ein Job. Also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, das war vor 2 Jahren, hatte ich die Doktorarbeit fertig und dann musste ich mir überlegen, was ich jetzt arbeiten will. Und dann habe ich mich halt in unterschiedlichen Städten beworben und also eigentlich habe ich mich nur in 3 Städten beworben. Ich habe mich in Wien, in Berlin und in Hamburg beworben Und in Hamburg kam Wandern das beste Angebot und habe ich Hamburg genommen.
Und was machst du daran jetzt in Hamburg?
Ich arbeite jetzt für die Uni hier in Hamburg, also für die Uni Hamburg in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache so Online-Kommunikation, Online-Redaktion.
Mhm. Was kann man sich da drunter vorstellen, was so, wie so dein normaler Tag da so ausschaut?
Also der normale Tag ist, dass ich zum einen versuche, die ganzen Social-Media-Kanäle im Blick zu haben, also Twitter, Facebook, und da so ein bisschen versuche zu kommunizieren, wenn die Zeit bleibt. Also das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich, wir haben so ein Newsroom und so ein Newsletter, und die versuche ich zu befüllen. Also das ist so klassische Wissenschaftskommunikation, wie man das nennt, also Interviews mit Wissenschaftlern oder Forschern, Forscherinnen, oder eben auch so ganz normale News, die die Uni betreffen, also so interne Personalien-News, die Webseiten aktualisieren, alles, was so online betrifft und die Uni-Webseiten betrifft. Das sind so die Haupttätigkeiten, die wir machen.
Das klingt ja schon ziemlich abwechslungsreich, oder?
Ja, ja, also das ist auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, bin sehr, sehr zufrieden, also in diesem Bereich gekommen zu sein, weil das ist eigentlich genau das, was mir Spaß macht, also sich mit online auseinanderzusetzen, dann eben auch die ganze Online-Kommunikation. Und vor allen Dingen, was ich halt super spannend finde, was ich auch unbedingt haben wollte, ist, in Kontakt zu sein mit Forschung und mit der Uni. Weil ich habe mich an der Uni immer sehr wohl gefühlt, war ja auch lange an der Uni mit der DIS, aber für mich war klar, dass ich halt nicht weiter forschen will, dass ich nicht weiter auf der Seite stehen will, die dann wirklich für die Forschung zuständig sind, aber ich genieße es halt auch sehr, trotzdem noch mit der Uni und mit der Forschung in Kontakt zu sein.
Ich stelle mir das echt total spannend vor. Jetzt mal so ein bisschen aus Themenwechsel, weil ich habe natürlich die auch schon mal auf dem Podcast gehört, auf dem Zeitsprung-Podcast, und da erzählst du immer mit einem zweiten Podcaster immer so verschiedene Geschichten. Und da habe ich jetzt gedacht, was halt voll cool wäre, dass du vielleicht auch so eine kleine Geschichte erzählst aus Deutschland, die wo nicht viele Leute wissen. Also, weil jeder kennt ja natürlich den Ersten und den Zweiten Weltkrieg und damit der Weimarer Republik. Das sagt uns ja jedem was. Aber es gibt ja bestimmt so Geschichten, wo eigentlich total faszinierend sind, aber nie so wirklich publiziert worden sind oder wo man in der Schule jetzt auch nicht so wirklich lernt.
Das soll ich jetzt spontan machen, du bist lustig.
Ich bin immer spontan.
Also die Zeitsprungfolgen sind natürlich immer sehr gut vorbereitet, das heißt, da gehe ich natürlich nicht einfach so rein und erzähle einfach so spontane Geschichte, auch wenn es vielleicht manchmal so wirkt.
Ich muss sagen, ich höre also, das immer unter dem Autofahren auch. Und ja. Es klingt immer echt ganz cool und die haben eine gute Länge und es ist immer so die perfekte Autofahrzeit, und von dem her haben wir so gedacht, ja cool, das ist ja eigentlich die Idee, und da habe ich jetzt drauf gehofft, dass da vielleicht von dir was mega Geniales kommt.
Also soll ich sagen, also was ich schon merke, ist, es gibt so ein paar Geschichten, die mir wirklich sehr am Herzen liegen, wo ich merke, die müssten eigentlich bekannter sein, und wo es mich wundert, warum sie nicht bekannter sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so durchgucke, so die Folgen, dann ist es eine, die ich vor kurzem mal gemacht habe, zum Thema Hep-Hep-Unruhen von 1819. Mhm. Das ist so eine Folge, die mir auch ein bisschen so während der Recherche auch die Augen geöffnet haben, weil ich gemerkt habe, das ist was, ein total wichtiges Ereignis. Also das ist im Grunde, sind es die ersten überregionalen antisemitischen Verfolgungen seit dem Mittelalter, und gleichzeitig ist es ein Thema, also ich meine, mit Antisemitismus beschäftigt man sich ja dann doch teilweise intensiver, aber es ist trotzdem ein Thema, das wenige kennen und das ich zum Beispiel auch nicht kannte, obwohl ich Geschichte-Leistungskurs hatte in der Schule und dann eben auch noch Geschichte studiert habe, aber nie davon gehört habe. Und das Interessante ist aber an dieser Geschichte, dass man den Auslöser dieser Geschichte, dieser Hep-Hep-Unruhen, also nicht den Auslöser, sondern dass man das Ergebnis dieser Hep-Hep-Unruhen schon kennt und so auch sehr gut kennt, nämlich das sind die Karlsbader Beschlüsse. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast.
Leider nicht, nein.
die Karlsbader Beschlüsse sind so ein ganz bekannter Marker so in der Geschichte der Geschichte des Deutschen Reiches, also wie es dann zur Gründung des Deutschen Reiches kommt, so die Nationalstaatswährung Deutschlands, da spielen die Karlsbader Beschlüsse immer so eine wichtige Rolle. Aber eben diese Hep-Hep-Unruhen zum Beispiel, die kommen da praktisch gar nicht vor. Und das finde ich eben, ist immer so ein Punkt, wo man merkt, so wenn man sich mit so Geschichten beschäftigt, dann kommt eben auch immer so, da merkt man auch immer, was hinten runterfällt. Und man fragt sich dann oft so, warum fällt das eigentlich hinten runter? Ist doch eigentlich komisch. Aber das liegt halt daran, dass unser Unterricht, also das, was man in der Schule lernt und so, das ist halt alles sehr kanonisiert. Also das ist alles wirklich noch sehr reduziert auf so ein paar Schlagwörter und so ein paar Narrative, wie man das so sagt in der Geschichte.
So heißt, das ist für dich relativ schade, dass man in der Schule, sage ich mal, relativ wenig mitbekommt.
Ja, das ist sogar also mit einer der Gründe, warum ich den Zeitsprung mache und warum er dir auch so viel Spaß macht, weil Leute da merken nämlich, was Geschichte auch alles sein kann und womit sich Geschichte und Geschichtswissenschaft auch beschäftigt. Und das ist eben deutlich mehr als das, was man in der Schule lernt. In der Schule hat man so das Gefühl, es gibt so ein paar Themen, ein paar Jahreszahlen und irgendwie, die muss man lernen. Aber dass es ein deutlich komplexeres Feld ist und dass eben das Themenfeld, also die Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, im Grunde unendlich sind und dass es einfach auch sehr abstruse Themen gibt, von denen man im ersten Moment gar nicht denken würde, dass sich da echt auch ernsthaft Leute mit beschäftigen. Das zu vermitteln, ist mir schon ein großes Anliegen. Ja.
Was ist da zum Beispiel so eine Geschichte?
Also eine der frühen Geschichten, die ich mal gemacht habe, war zum Beispiel die Geschichte der Einbauküche, also die Erfindung der Einbauküche.
Okay, ja, erzähl, stell mir spannend vor.
Naja, und man denkt sich so, okay, seit wann gibt es denn die Einbauküche, was würdest du denn sagen?
Seit Ikea.
ja, ein bisschen früher, würde ich sagen. Also warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie lange es Ikea schon gibt.
1900 irgendwas. Der Gründer ist jetzt leider vor kurzer Zeit erst gestorben, das habe ich in den Nachrichten gelesen. Das denn gar nicht mehr so lange
gibt. Stimmt, ja. So, also IKEA ist gegründet worden 1943.
Boah, krass. Schweden.
Okay. Genau, aber das sind wir mit der Einbauküche ein bisschen früher dran.
Puh. Vielleicht so nur 20, 30 Jahre, also, dass man so sagt, vielleicht so um 1900, 1910.
Wird schon näher, also es sind die 1920er Jahre. Mhm. Und also es gibt eine Person oder eine Frau, die mehr oder weniger so als die wichtigste Gestalterin dieser Küche gilt, das ist die Margarete Schütte-Lihotzky. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, dass die tatsächlich versucht haben, also das ist die sogenannte Frankfurter Küche, kannst du mal googeln, gibt es schöne Fotos von. Da haben die sich überlegt, wie muss denn eigentlich so eine perfekte Küche aussehen? Also wie können wir Arbeitsabläufe optimieren? Und das waren so die ersten, die sich eben so Arbeitsabläufe überlegt haben in der Küche, die jetzt quasi im privaten Raum stattfinden, also jetzt nicht so eine professionelle Küche in einer Gaststätte oder so, sondern wirklich so im privaten Raum. Und die haben sich halt dann wirklich so Küche überlegt und das Erstaunliche ist an dieser Küche, dass die halt wirklich aussieht wie eine moderne Einbauküche. Also die haben, im Grunde haben die Einbauküche erfunden.
Ich schaue jetzt da gerade auf Google, wie ein ganz interessierter Schüler. Aber krass. Also was jetzt ich zum Beispiel kenne, also ich habe jetzt also ein Bild von Wikipedia, sind an der Seite die ganzen Griffe, dass du da dann ein ganzes Mehl und so rausnehmen kannst. Also das kenne ich zum Beispiel auch von meiner Oma. Die hat das auch noch. Also das ist ja auch echt mal mega cool.
Diese Schütten, genau, ja.
Krass. Und das wurde 1920 erfunden, krass.
Das war in den 20er Jahren, genau.
Also gab es eigentlich schon Spülmaschine und so? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, das gab es noch nicht. 20er, man muss sich ja vorstellen, 1920er Jahre, also da waren die Wohnungen auch noch nicht so komfortabel ausgebaut. Also, dass du überhaupt, da hattest du ja auch nicht lauter Wohnungen, wo zum Beispiel auch Klos und alles schon inkludiert war, sondern das war ja häufig auch Gemeinschaftstoiletten und so, Gemeinschaftsduschen in so Häusern. Und das waren halt so die ersten großen Wohnprojekte, wo man sich halt einfach so schon in größerem Stil quasi auch überlegt hat, wie man das gestaltet.
Aber echt cool, dass es schon so früh war. Also hätte ich mir jetzt echt nicht gedacht. Ich habe mir das damals echt noch viel, viel anders da vorgestellt, dass es da noch ein bisschen einfacher wäre. Aber dass es da schon so konzipiert worden ist, echt cool. Schau, haben wir schon wieder echt was Cooles gelernt heute. Was war dann eigentlich noch sowas, wo du dann sagst, okay, gut, das wäre noch wichtig, dass vor allem auch wir jungen Leute, weil ich meine, das ist ja die Generation, die ja Geschichtswissen sehr interessieren sollte oder auch kann, dass es da noch besser gemacht wird. Zum Beispiel jetzt in Bezug auf Schule oder was machst du da auch dafür?
Also was mir immer wichtig ist zu betonen bei Geschichte ist, dass man sich klar machen muss, dass Geschichte, so wie wir sie kennen, ein rekonstruierter, also dass Geschichte immer rekonstruiert ist. Also dass es nicht so ist, dass man als Historiker die Wahrheit verbreitet über die Vergangenheit, sondern dass man die Vergangenheit rekonstruiert aus den Quellen, die man hat. Und dass wir häufig deutlich weniger wissen, als wir tatsächlich als tatsächlich viele meinen. Also gerade so bestimmten Zeiten, wo man wenig Quellen hat, da ist es einfach das Wissen, das man hat, einigermaßen fragil und das kann sich auch jederzeit ändern, wenn sich da noch andere Quellen finden. Also diese Einschätzungen oder diese Narrative, die sich da herausbilden, also als Narrativ bezeichnet man so eine große Maß der Geschichte, die quasi die Marei erzählt. Und die unterliegen eigentlich, jedes Thema unterliegt eigentlich so einem Narrativ. Und was mir wichtig ist, dass man einfach, dass man weiß, dass die alle konstruiert sind. Also dass man die einfach nicht für die absolute Wahrheit nehmen darf, sondern das sind einfach auch immer, es gibt so ein gutes Buch, das hat den Titel Mit Geschichte will man etwas. Also das ist immer so, man argumentiert immer irgendwas mit Geschichte. Also mit Geschichte versuchen immer ganz viele Leute was zu argumentieren. Und das muss man sich klar machen.
So und es werde immer so sein, so ungefähr.
Genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Argument, was man sehr leicht entkräften kann, weil das war garantiert nicht immer so. Man wird immer eine Zeit finden, wo es anders war. Und dann kann jemand anders das wieder als Argument benutzen und sagen, wir wollen es anders machen, weil es war damals so und so. Das ist immer ein schlechtes Argument, weil Geschichte verändert sich einfach laufend. Deshalb ist es auch gefährlich zu sagen, Geschichte wiederholt sich, weil Geschichte wiederholt sich nicht. Die Kontexte sind immer andere. Die Themen mögen ähnlich sein, aber so wie es passiert, passiert es in der Gegenwart. Also man sagt ja zum Beispiel häufig das über den Nationalsozialismus, ja, dass man jetzt aufpassen muss, dass sowas nicht nochmal passiert. Ja. Wenn es nochmal passiert, dann passiert es in der Gegenwart mit dem Wissen der Vergangenheit und das ist was anderes. Also wenn wir es heute zulassen, dann wäre es nochmal was anderes als in den 30er Jahren, weil wir heute wissen, wie es in den 30er Jahren war.
Stimmt.
Und insofern wiederholt sich Geschichte nicht, weil wir eben immer das gegenwärtige Wissen haben und immer die gegenwärtigen Kontexte haben.
Was macht denn für dich, also das finde ich jetzt auch wieder so einen ganz spannenden Schulbezug, weil ich habe Geschichte in der Schule auch wirklich interessant gefunden und habe mich da richtig reingehängt, also in Sachen Koreakrieg und so, weil wir halt das in der 12. Klasse bei uns auf der FOS behandelt haben und da haben wir halt auch ganz viel mit Quellen gemacht. Was macht denn für dich eine gute Quelle aus?
Naja, die Quelle würde ich sagen, ist gar nicht so entscheidend, sondern die Einordnung der Quelle. Also man muss einfach sich sehr genau, was man häufig so bezeichnet als Quellenkritik, also man muss sich einfach klar machen, was ist diese Quelle, für was steht sie und wie kann ich es interpretieren. Und das kann manchmal was sein, was eigentlich komplett unbedeutend und klein wirkt, aber je nachdem, wie du es interpretierst, kann sie total wichtig sein. Und kann sie dir ganz viel sagen. Und manchmal gibt es einen großen Quellenkorpus, wo man denkt, Da kann man wahnsinnig viel rausholen. Und aber dieser Quellenkorpus sagt einem vielleicht für die eigene Fragestellung gar nichts. Also wichtig ist immer, quasi mit welcher Frage gehst du an die Quelle und kann dir die Quelle bei deiner Frage helfen? Und gar nicht so sehr, was ist die, also die Quelle an sich quasi, ist dann gut, wenn sie dir bei deiner Fragestellung hilft.
Und ist es dann so, dass dann die Quellen immer schon vorhanden sind oder musst dann du auch ab und zu noch denen suchen? Das heißt, dass du so wie so eine Art Schatzsucher da dann mal alles so durchstöberst und da dann irgendwann mal fündig wärst, dass du sagen wirst, ah cool, okay, das deckt sich jetzt vielleicht und dass du dadurch, wie du vorher eben schon gesagt hast, die Vergangenheit rekonstruieren kannst.
Ja, also so stellt man sich es in der Theorie vor. Also man geht ins Archiv, lässt sich Quellenbestände geben zu einem bestimmten Thema und sucht dann die Quellen durch und macht sich dann so das Bild.
Ja, genau, so stellt man sich das vor.
Mit der Fragestellung. Also das ist auch so, aber es ist deutlich weniger romantisch, als es dann tatsächlich in der Praxis ist. Also in der Praxis sitzt du dann wirklich manchmal Monate im Archiv, blätterst einen Akt nach dem anderen durch und wirst halt einfach nicht fündig. Oder andersrum, ja, manchmal wirst du auch fündig. Das ist dann natürlich auch das sind dann auch sehr schöne Momente, wenn man dann das findet, nachdem man lange gesucht hat.
Da kommt mir jetzt ein total spannendes Thema. Und zwar, wie du schon gesagt hast, man versucht ja die Vergangenheit zu rekonstruieren. Da gibt es ja dann bestimmt so einen ganz bekannten Flop, wo man dann sagt, ja gut, okay, da ist die Geschichte von damals eigentlich voll falsch erzählt worden und das ist deiner Meinung nach oder der Meinung vieler dann wirklich eigentlich so passiert und nicht so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird.
Das passiert eigentlich total häufig, weil sich oft die Interpretation von Ereignissen nochmal verändern, je nachdem, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, bestimmte Geschichten, fragt man sich doch, warum muss da jetzt nochmal ein Historiker nochmal ein Buch darüber schreiben? Da gibt es ja schon 20 Bücher dazu. Und das ist deshalb notwendig, weil sich jede Generation immer wieder die Geschichte nochmal neu schreiben muss, für sich selbst, weil sich eben die Welt verändert und damit auch der Blick auf die Vergangenheit verändert. Und deshalb ist es quasi immer wichtig, sich von der Gegenwart immer mal wieder die Geschichten quasi anzuschauen, auch wenn man das Gefühl hat, da haben schon irgendwie 20 Leute Bücher dazu geschrieben. Aber 5 Jahre später ist es vielleicht wichtig, nochmal quasi mit einer neuen Perspektive drauf zu schauen, weil sich dann eben die Bewertung von bestimmten Ereignissen nochmal verändern.
Was ist das ein ganz bekanntes Beispiel?
Also was mir immer sehr... Oder was ich immer sehr gerne erzähle, ist so diese Geschichten mit Traditionen. Also wenn dir heute jemand kommt und sagt, das ist eine wahnsinnig wichtige Tradition, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die aus dem 19. Jahrhundert kommt und dort irgendwann erfunden wurde.
Da fällt mir jetzt spontan also, bei uns beiden natürlich das Thema Tracht ein.
Ja gut, die Trachten, das mag vielleicht noch was anderes sein, aber so wie wir die Trachten verwenden, würde ich jetzt mal behaupten, ist das 19. Jahrhundert sicher nicht unschuldig. Wobei die Trachten wahrscheinlich schon relativ sicher älter sind. Aber so alles, was man so an Traditionen hat, ist im Normalfall eigentlich so aus dem 19. Jahrhundert. Also ganz selten sind die Sachen deutlich älter. Auch was zum Beispiel so Nationalgerichte betrifft. Ne? Also keine Ahnung, man muss mal gucken, wie lange die Italiener schon Nudeln und Pizza essen. Also
Oder die Wiener Schnitzel.
Genau, das Wiener Schnitzel ist sicher auch nicht wirklich älter. Und beim Schweinebraten bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also ich glaube nicht, dass sie im Mittelalter schon Schweinebraten gegessen haben.
Ja, aber ist ein cooler Ansatzpunkt. Aber wie schaut es dann eigentlich heutzutage aus? Also ich meine, wenn jetzt heutzutage was passiert, so wie jetzt bei uns in Deutschland mit der Bundestagswahl und jetzt mit den ganzen Verhandlungen über die Koalition und dass jetzt doch die GroKo ist und ob jetzt dies passiert oder das passiert. Ich meine, da haben wir jetzt ja rein theoretisch heutzutage ja genug Quellen, ich sage jetzt mal nicht so wie im Mittelalter, da gab es ja jetzt noch kein Internet und sonstiges, wo jetzt jeder das aufschreiben kann, weil heutzutage ist ja das so. Und wie meinst du, dass es dann, weil das, was jetzt ja jetzt passiert, ist ja irgendwann einmal in ferner Zukunft eine Geschichte. Meinst du, dass es da dann besser dargestellt werden kann oder dass es dann auch wieder darauf ankommt, auf welche Quellen das man sich bezieht?
Das ist eine super Frage, weil das ist momentan nämlich noch offen. Also es ist tatsächlich so, dass man ja die Geschichte erst schreiben kann, wenn man sie eben aus den Quellen rekonstruiert. Also das, da muss man eben so ein bisschen warten. Und in der Gegenwart hat man das Problem, dass man zu ganz vielen Themen eigentlich viel zu viele Quellen hat. Also du musst einfach auswählen und kannst nicht alle Quellen bearbeiten, die zu deinem Thema existieren. Das betrifft, also du kannst es im Grunde eigentlich dir vorstellen, von der Antike bis zur Gegenwart nimmt es immer mehr zu. Wenn du dich jetzt mit einem antiken Thema beschäftigst, dann hast du halt, keine Ahnung, eine bestimmte Art von, bestimmte Anzahl von Autoren, von denen noch Bücher überliefert sind, aber die kannst auch wirklich alle durcharbeiten. Und das nimmt dann immer mehr zu. Im Mittelalter hast du dann ein paar Urkunden, die kannst du wahrscheinlich auch noch meistens alle bearbeiten. Und so ab der Neuzeit, ab dem Zeitpunkt, wo dann auch so die Massenmedien einsetzen, hast du einfach keine Chance mehr. Also da kannst du nicht mehr alles lesen, was zu deinem Zeitpunkt auch publiziert wurde oder was es da so an Quellen gibt. Und das heißt, du musst da auf jeden Fall schon mal eine Auswahl treffen. Und in der Gegenwart wird es nochmal komplizierter, weil mit den ganzen digitalen Sachen ist es halt noch ganz unklar, wie die tatsächlich archiviert werden. Das heißt, wie wir in 20, 50 Jahren auf die Sachen zugreifen, auf die wir jetzt online digital locker zugreifen, ist eigentlich noch unklar, weil die Frage, wie Digitales archiviert wird, wird gerade eigentlich erst noch verhandelt.
Echt ein cooler Ansatz. Und was ist dann deiner Meinung nach so die jüngste Geschichte, also wo man schon sagen kann, das kann man jetzt als Geschichte betrachten, ich sage mal im Mauerfall, das ist jetzt eben schon passiert, das ist jetzt schon Geschichte. Das war ja so 1989, glaube ich. Was ist dann, gibt es da noch was Jüngeres, wo man dann schon sagen, okay, cool, das ist jetzt Geschichte, außer vielleicht jetzt der WM-Titel 2014 für Deutschland.
Ja, das ist auch schon Geschichte. Also das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also es gibt das Feld der Zeitgeschichte und die sagen, das sind quasi diejenigen, die sich die Quellen auch selbst erzeugen, indem sie einfach die Leute fragen, die dabei waren. Also die Zeitzeugen Gespräche führen zum Beispiel. Und das heißt, du kannst da natürlich auch Ereignisse nehmen, die noch relativ nah dran sind und musst jetzt nicht irgendwie 20 oder 50 erwarten, bis du dann wirklich damit anfängst. Du könntest es auch schon früher machen. Aber also so, ich würde schon sagen, dass so das aktuelle politische Geschäft vorbei sein muss zu diesem Thema. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst eine Arbeit zu Angela Merkel schreiben, dann würde ich sagen, sollte man lieber zur Politikwissenschaft gehen und noch nicht zur Geschichtswissenschaft.
Stimmt.
Die machen dann aktuelle Analysen. Also zu Angela Merkel würde ich dann schon warten, bis sie ein paar Jahre nicht mehr im Amt ist, bis man da dann anfängt, sie geschichtswissenschaftlich aufzuarbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die da ganz anderer Meinung sind. Aber ich würde schon ein paar Jahre warten.
Ich stelle mir das eigentlich echt so ganz spannend vor. Und was ist daran? Das hätte ich vielleicht am Anfang schon fragen sollen von unserem Podcast halt. Was reizt eigentlich an der Geschichte so? Weil rein theoretisch, wie man so sagt, Geschichte ist ja schon passiert und da kann man jetzt ja nichts mehr dran ändern. Und ich meine, da kannst jetzt du auch nichts mehr dran ändern. Und das ist ja dann eigentlich verschwendete Zeit, sage ich jetzt einmal, wenn man sich dann nur damit beschäftigt, was eigentlich schon passiert ist.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ne?
Eine bewusste Konfrontation.
Also ich finde zum einen mal persönlich wahnsinnig spannend. Also ich bin einfach wahnsinnig interessiert einfach an Geschichten und bin wahnsinnig fasziniert davon zu lernen, was es schon alles gab, welche Themen diskutiert wurden und wie sich so Dinge entwickelt haben. Das finde ich einfach persönlich wahnsinnig spannend. Aber ich glaube auch, dass Geschichte eine wichtige Funktion hat. Also ich hatte ja vorhin schon angedeutet, so dieses Thema mit, dass heute viele Leute sagen, so Geschichte, also sozusagen darf sich nicht wiederholen und so. Ich finde, Geschichte ist wahnsinnig wichtig, um zu lernen, Fragen zu stellen an die Gegenwart. Also wenn ich quasi mit dem Blick in die Vergangenheit, kann ich quasi meine Gegenwart besser hinterfragen, weil ich quasi meinen Horizont erweitere, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Debatten gab. Es ist ja häufig so, dass wenn du in der Gegenwart zurückblickst, dann hat man so das Gefühl, dass die Dinge relativ klar verlaufen sind. Und das ist aber nie der Fall. Also sobald du in die Vergangenheit guckst, siehst du, dass es damals zu allen Punkten wahnsinnig viele und kontroverse Debatten gab. Es ist nicht so, dass die Geschichte irgendwie linear verläuft, sondern die Geschichte ist wie in der Gegenwart auch. Alle Themen sind einfach umkämpft von ganz vielen Seiten. Und es setzt sich halt oft eine Position durch und das ist dann auch die, also man sagt ja häufig, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, weil das quasi die Positionen sind, die am Ende übrig bleiben. Aber es gibt halt trotzdem noch ganz viele alternative Positionen, die sich, ja, für die sich's auch lohnt, nochmal genauer hinzugucken.
Ja, ist ein cooler Ansatz. Und jetzt natürlich mal so als Ausblick in die Zukunft, das ist natürlich mit Geschichte, glaube ich, extrem schwer. Über was meinst du, dass man vielleicht so in 10 Jahren oder so in 15 Jahren sprechen wird?
Also wo ich echt mal gespannt bin, dann sind die ganzen Trump-Geschichten. Also das würde mich echt dann mal interessieren, wenn man da mal in 10 Jahren drauf guckt und dann mal versucht zu bewerten, was da jetzt momentan tatsächlich passiert. Dasselbe betrifft auch Deutschland, überhaupt auch so die ganze EU-Geschichte. Das finde ich auch ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Und da wäre ich auch sehr interessiert daran, wie man das in 10 oder 15 Jahren bewertet, wenn man sich anguckt, was da passiert ist und dann vielleicht auch mal feststellt, wer da Mist gebaut hat oder was da vielleicht hätte anders oder besser laufen können oder sollen.
Ja, da, also ich habe da ungefähr dieselbe Meinung dazu wie du. Und das ist mein Trump und mit Deutschland und der EU gesagt hast, finde ich echt cool. Und wo ich ja nur sehr gespannt bin, ist zum Beispiel so rein von der Wirtschaft her, wie sich das mit China entwickelt, wie China zum Beispiel in 10, 15 Jahren so ausschaut. Das ist jetzt zwar rein nichts Geschichtliches, oder ob man dann in 10 oder 15 Jahren sagt, boah, also diese Nordkorea ist dann so und so verlaufen. Also da bin ich auch echt sehr gespannt, wie das da so in 10, 15 Jahren dann so verzählt wird und wie wir das dann alles so bewerten können. Weil meiner Meinung nach, es wird ja immer versucht, heutzutage oder im Moment ja das aktuell Passierende wieder zum Reflektieren und dass man da dann versucht, okay, gut, wie ist das jetzt eigentlich zustande gekommen, aber wirklich reflektieren kann man es ja dann doch erst danach, oder?
Ja, genau. Das ist auch die große Stärke dann, dass man im Nachhinein einfach auch nochmal sich zurücklehnen kann und nochmal auch andere Quellen oder überhaupt einfach nochmal mehr Perspektiven nochmal reinnimmt. Weil momentan ist es natürlich auch alles geprägt von so einem, ja, von diesem ganzen Tagesgeschäft. Also manche Sachen würden die einfach auch heutzutage gar nicht preisgeben als Info. Aber es gibt zum Beispiel so eine Sperrfrist in Archiven, also dass du nach 30 Jahren dir bestimmte Quellen anguckst. Und wenn du halt jetzt dann nochmal, keine Ahnung, in 20 Jahren oder in 30 Jahren die Notizbücher vom Helmut Kohl nochmal durchliest und dir dann anguckst, was er dann tatsächlich in sein Notizbuch geschrieben hat.
Ja.
Und das ist natürlich nicht das, was er in der Pressekonferenz erzählt hat, weil da wollte er natürlich manche Sachen sicher nicht erzählen.
Das ist echt cool, was du da so erzählst. Und jetzt passend zu dem, was du auch schon gesagt hast, ein bisschen zurücklehnen. Lehnen wir uns jetzt einfach zurück und lassen die Episode jetzt dann sehr entspannt mit unserem Outro ausklingen. Daniel, ich sage schon mal vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich hoffe,
das war's schon?
Ja. Mit dir könnt ihr jetzt da noch sehr, sehr lange drüber reden, weil Geschichte interessiert mich halt auch total. Und jetzt so zum Schluss haben wir echt so voll ins Reden gekommen. Finde ich voll cool. Aber leider müssen wir auch mal irgendwann einmal aufhören und von dem her sage ich schon mal vielen Dank, dass du heute da warst. Da bin ich natürlich sehr gefreut, wenn wir das mal wieder machen und dann können wir an den Punkt aussetzen, wo wir halt aufgehört haben. Und genau.
Ja, sehr gut. Ja, du, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich kannte ja dich und deinen Podcast vorher nicht, muss ich zugeben. Aber freue mich sehr, dass ich zu Gast sein durfte.
Und gerne auch in der Zukunft. Dann schreiben wir wieder Geschichte.
Genau.
Passt, danke dir, Daniel. Servus.
Gerne. Tschüss.